ARD Crime Time. Der True Crime Podcast. Exklusive Einblicke in spektakuläre Ermittlungen.
Diesen Podcast gibt es werbefrei in der ARD Audiothek. Ich bin Felix Gebhardt, schön, dass Sie zuhören. Und dieses Mal sind wir auf den Spuren einer Serienmörderin. Wir begleiten die Ermittler bei einem Fall, der 2016 beginnt. An einem Sonntag in Hessen. In Gießen schlägt ein Rauchmelder Alarm.
Am 3. April sind wir morgens alarmiert worden in die Sudetenlandstraße hier in Gießen. Das Einsatz- oder Alarmstichwort war gewesen Rauch aus Wohnung. Demnach sind wir da zügig mit Sondersignal an die Einsatzstelle gefahren.
Feuerwehrmann Christian Ruppel erinnert sich für ARD Crime Time an diesen Einsatz. Es ist kurz nach 7 Uhr morgens, als er und seine Kollegen am Einsatzort eintreffen.
Wir haben von außen gar nichts gesehen. Weder, dass irgendwie an den Fenstern Rauch zu sehen war, aus den Fenstern Rauch gekommen ist. Als wir dann probiert haben, die Türe zu öffnen, kam uns dann schon dichter schwarzer Rauch entgegen. Als wir dann in die Wohnung vorgegangen sind, war alles schwarz verraucht gewesen. Wir haben uns dann vorgearbeitet und im Zuge, wo dann Sauerstoff durch die Wohnungseingangstür in die Wohnung kam, fing es an, im Küchenbereich zu brennen. Wir haben die Flammen abgelöscht und wir haben dann auch gesehen, dass auf dem Fußboden in der Küche eine Person tot dalag.
Die Feuerwehr Gießen findet am 3. April 2016 eine Leiche in einer Wohnung, genauer gesagt in der Küche liegend. Christian Ruppel informiert die Polizei, denn er hat einen Verdacht.
Hier stimmt irgendwas nicht. Hier brennen zwei verschiedene Räume. Der Flur, der dazwischen ist, war überhaupt nicht in Mitleidenschaft gezogen, sodass sich der Brand überhaupt nicht über den Flur hat ausbreiten können. Es war definitiv so, dass an mindestens zwei verschiedenen Stellen einfach Feuer gelegt wurde.
Wie die Ermittler diesen Verdacht untersuchen und dann weiter vorgehen, kann uns Markus Cebola erzählen. Er hat den Fall für ARD Crime Time recherchiert. Hallo Markus.
Hallo Felix.
Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Ja, vielen Dank.
Das Feuer in der Wohnung ist ja gelöscht worden. Das ist eine Wohnung mit 3 Zimmern, 2. Stock, Mehrfamilienhaus. Jetzt wird Brandstiftung vermutet. Wie ermittelt denn die Polizei in so einem Fall?
Ja, da hier eine Leiche in einer ausgebrannten Wohnung gefunden wurde, hat die Feuerwehr natürlich die Kriminalpolizei auch sofort verständigt und hier zu diesem jetzt Tatort gerufen. Und dafür ist in Gießen zuständig das Kommissariat 11. Das kümmert sich hier in Mittelhessen um Gewalt, um Waffen und Branddelikte. Und die Polizei untersucht diesen Brandort daraufhin dann sehr gründlich, um Hinweise auf die Brandursache herauszufinden. Also einmal, wie ist dieser Brand ausgebrochen? Und zum anderen auch, gibt es vielleicht mögliche Hinweise schon hier auf ein Gewaltverbrechen? Doch an diesem Morgen ist für Sie erst auch mal die Lage völlig unübersichtlich.
Und Markus, du kommst selbst aus Gießen. Wo genau liegt denn die Sudetenlandstraße?
Genau, die Sudetenlandstraße, die liegt in der sogenannten Nordstadt von Gießen. Also das ist eine Straße in einer Gegend, die ja sehr belebt ist. Die besteht eigentlich fast ausschließlich aus Mehrfamilienhäusern. Und ich würde sagen, also auf mich wirkt es eher wie eine bisschen anonymere Gegend. Und ist in der Nähe von der Lahn auch.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie noch Original-Polizeifotos aus dieser verbrannten Wohnung sehen wollen, Aufnahmen von der Spurensicherung, die gibt es in der ARD-Mediathek zu sehen. Ein Link zum gleichnamigen Film von Markus Cebola auf den Spuren einer Serienmörderin finden Sie bei uns in den Shownotes. Und wir begleiten nun Hauptkommissar Marcel Schäfer bei seiner Arbeit, der nun am mutmaßlichen Tatort eintrifft.
Ja, man stellt natürlich in diesem Status, wie wir ihn dort vorgefunden haben, Hypothesen an, überlegt, ist der Mann vielleicht mit der Zigarettenkippe im Bett eingeschlafen, ist brennend durch die Wohnung gelaufen, ist dann in der Küche zum Liegen gekommen und dort letztendlich verstorben. Hat er die Wohnung selbst in Brand gesteckt?
Und mit diesen Fragen beschäftigt sich auch die Staatsanwaltschaft. Am späten Vormittag, also wenige Stunden nach dem Feuer, kommt Staatsanwalt Thomas Hauburger dazu.
Die Mordkommission in Gießen hat mich dann telefonisch verständigt und haben mich über den Sachverhalt informiert, der anfangs noch sehr unklar erschien. Die Lage war deshalb unübersichtlich gewesen, weil man an dem Körper des Leichnams zunächst keine eindeutigen Spuren von Gewalt feststellen konnte. Aber auf der anderen Seite war es natürlich sehr atypisch gewesen, dass der Kopf des Leichnams mit einem kleinen Tuch versehen war,
was mit roter Farbe getränkt war, wo man sich wirklich keinen Reim drauf machen konnte. Wir haben gemeinsam natürlich dann überlegt, was ist hier passiert.
Zugegebenermaßen hatte ich von Anfang an relativ schnell das Gefühl, dass es sich um ein Gewaltdelikt handeln könnte. Es ist absolut nicht untypisch, dass wenn es ein Gewaltdelikt gegeben hat, dass danach Täter versuchen, Spuren zu vernichten. Und das funktioniert zumindest nach deren Glauben sehr gut, wenn man den Leichnam oder gar die Wohnung verbrennt.
Haben dann entschieden, okay, der Leichnam muss in die Rechtsmedizin. Vorher können wir hier gar keine abschließende Aussage treffen, an was der Mann verstorben ist.
Wir haben zuletzt Hauptkommissar Schäfer gehört, der sich hier gemeinsam mit Staatsanwalt Hauburger austauscht. Die beiden arbeiten ja offensichtlich ganz eng zusammen. Wie wichtig ist denn diese Teamarbeit in so einem Fall?
Ja, diese Teamarbeit ist besonders wichtig. So ist es auch bei uns rübergekommen. Sie rätseln hier gemeinsam zum Beispiel über dieses rote Tuch, das auf der Leiche gelegen hatte. Und da ist natürlich so eine Teamarbeit essentiell, um hier die Hintergründe zu erörtern. Was könnte dahinter stecken? Und ich nehme diese Arbeit auch zwischen den Ermittlern und der Staatsanwalt direkt am Tatort, also in diesen ersten Minuten, Stunden, als sehr wichtig war. Da wird mir immer wieder erzählt, auch bei anderen Fällen, dass diese erste gemeinsame Gehung vor Ort für die weiteren Ermittlungen so essentiell sei. Also, dass man gemeinsam diesen Tatort gesehen hat und auch dann einfach eine Grundlage hat, über die man dann in den weiteren Ermittlungen sprechen kann. Und da ja hier auch ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden konnte, wird zusätzlich auch noch die Rechtsmedizin verständigt. Also auch sie arbeitet dann eng mit den Ermittlern, mit dem hier hinzugerufenen Staatsanwalt zusammen, um sich hier ein Bild zu machen von den Begebenheiten der Leiche und des Ortes.
Der leitende Gießener Rechtsmediziner Professor Reinhard Dettmeier erklärt uns, wie er vorgeht.
Bei Brandleichen muss man sich erst den Überblick verschaffen, wie stark ist die brandbedingte Beeinträchtigung des Körpers, die Brandzehrung, die Beschädigung. Und dann steht im Vordergrund die erste Frage, haben wir irgendwelche Hinweise auf brandfremde Gewalteinwirkung? Und beim Blick in den Mund fielen dann Verletzungen der Schleimhaut des Mundvorhofes auf, die nun gar nicht durch einen Brand zu erklären waren, sondern das sind klassische Verletzungen, wie sie im Rahmen einer tätlichen Auseinandersetzung entstehen. Und dann wird bei uns zeitnah obduziert.
Erste Vermutungen durch den Rechtsmediziner, der sich die Leiche auch noch genauer anschauen wird. Wir hören später noch mehr Details von der Obduktion. Was wissen wir denn bisher über das Opfer?
Ja, auf dem Türschild hier in der Sudetenlandstraße steht ein Künstlername, Riconelli. Also es handelt sich hier um einen mehr oder weniger stadtbekannten Zauberkünstler hier aus Gießen, der mit bürgerlichem Namen Erich N. heißt. Doch dass er als Zauberer aktiv war, das ist schon ein wenig länger her. Also der Mann war mittlerweile 79 Jahre, zauberte fast 50 Jahre hier in der Gegend auf Geburtstagen, auf Festen oder in Seniorenheimen, lebte aber seit 2016 sehr zurückgezogen. Also hat wohl kaum noch seine Wohnung verlassen, lebte alleinstehend und verbrachte wohl sehr viel Zeit am Computer, unter anderem mit diversen Chats.
Also das heißt, die Polizei findet hier auch möglicherweise über den Computer einen Ermittlungsansatz?
Genau. Denn noch ist nicht abschließend geklärt, ob Erich N. hier wirklich zum Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist. Die Wohnung wirkt auf den ersten Blick jetzt nicht wirklich auffällig. Zum Beispiel die Tür, die war jetzt nicht aufgebrochen. Es ergaben sich dann doch erste Hinweise, ja, dass die Wohnung vielleicht durchsucht worden sein könnte. Für die Ermittler und den Staatsanwalt war jetzt hier im Anschluss an die Tatortarbeit erstmal die zentrale Frage für sie, wie war denn eigentlich der grundsätzliche Tagesablauf von dem Opfer? Also was hat er gemacht und können Sie darauf vielleicht Rückschlüsse schließen, was hier passiert sein könnte?
Hauptkommissar Marcel Schäfer gibt uns hier Einblicke in seine Arbeit.
Wir sind gegen Mittag von diesem Brandort weggefahren. Wir haben uns ungefähr 1-2 Stunden dort aufgehalten. Viel mehr war das gar nicht. Und haben gesagt, okay, wir versiegeln erstmal die Wohnung, warten das Ergebnis der Obduktion ab, die für den gleichen Tag noch am Nachmittag terminiert war. Und beginnen schon mit ersten Vernehmungen, Befragungen von direkten Angehörigen des Opfers. Da werden erste Hypothesen aufgestellt. Wer könnte dem Mann 79 Jahre alt etwas angetan haben? Aus welchem Grund heraus?
Das Opfer ist ein Zauberkünstler gewesen, haben wir gehört. Ergibt sich denn möglicherweise daraus ein Motiv, um ihn zu töten?
Nein, also nicht wirklich so. Das erste offensichtliche Motiv hat sich, so haben es uns die Ermittler erzählt, nicht sofort aufgedrängt. Aber eine Besonderheit fiel den Ermittlern dann doch auf, als sie sich im Umfeld auch umgehört hatten. Und zwar war allgemein bekannt, dass Erich N. wohl über größere Bargeldbestände verfügt haben soll. Zumindest hat er das immer wieder erwähnt gegenüber Freunden, Nachbarn etc. Also es fiel da auch das Wort, dass er da fast schon mit prahlte. Hm. Ob das wirklich also so war, ist unklar. Dadurch haben natürlich jetzt die Ermittler einen ersten Ansatz, eine erste Hypothese, ob vielleicht ja das Geld als Motiv für diese Tat hier gelten könnte. So ist allerdings für die Ermittler erst nochmal total schwierig, diesen Personenkreis überhaupt einzugrenzen, weil dafür kommen jetzt natürlich sehr viele in Frage.
Und Staatsanwalt Hauburger erzählt uns, was das nun für ihn bedeutet, anfangs in diesem Fall gar nicht weiterzukommen.
Wenn man mit einem sehr schweren Gewaltverbrechen wie ein Tötungsdelikt konfrontiert ist und man am Anfang noch nicht weiß, wer dieses Delikt begangen hat, dann schließen sich in den nächsten Tagen sehr wenige Stunden Schlaf an und vor allem sehr intensive Ermittlungsarbeit gemeinsam mit der Polizei. Und das heißt, man kommt erstmal gar nicht nach Hause. Ich bin an dem Tag auch nicht nach Hause gefahren, sondern bin erstmal gemeinsam mit Beamten der Spurensicherung zur Rechtsmedizin gefahren.
Für die Ermittlung wird dann auch am selben Tag eine Sonderkommission gebildet. Sie trägt den Namen Rico Nelli, also den Künstlernamen des Opfers. 12 Beamte sind bei dieser SOKO eingesetzt und geleitet wird die SOKO von Marcel Schäfer. Was bedeutet das für ihn?
Ja, zuallererst, so hat er es uns damals berichtet, dass da auch ein enormer Druck auf ihm lastet, hier jetzt natürlich Ergebnisse, Tatverdächtige etc. Zu ermitteln. Und er berichtete uns auch, dass das tatsächlich seine erste Leitung einer Sonderkommission war. Und da natürlich nachvollziehbarerweise er auch, ja, vielleicht auch besonders unter Druck stand, hier auch nicht zu scheitern. Der damals 47 Jahre alte Marcel Schäfer ist mittlerweile bei dem Polizeipräsidium Mittelhessen erster Kriminalhauptkommissar und Leiter des K11 geworden. Und Staatsanwalt Thomas Hauburger war 2016 noch nicht allzu lange Pressesprecher hier bei der Staatsanwaltschaft. Inzwischen ist er Oberstaatsanwalt.
Wir fokussieren jetzt auf die Arbeit der Rechtsmedizin und auf die Frage, erhärtet sich der Verdacht, dass Erich N. ermordet worden ist. Im Sektionssaal in Gießen suchen die Fachleute nach Hinweisen und dort schaut sich auch Institutsleiter Professor Reinhard Dettmeier die Leiche genauer an.
Als die Obduktion dann fortgesetzt wurde, hatten wir neben dem Monokelhämatom, neben den sogenannten Widerlagerverletzungen im Mundraum, die schlagbedingt sind, und neben der Gewalt gegen den Hals, dann weitere Verletzungen gefunden, insbesondere auch Rippenfrakturen in einer Linie. Die waren auch umblutet, das heißt, die mussten auch zu Lebzeiten beigebracht worden sein. Weil wir aber keine nennenswerte Kohlenmonoxidkonzentration gefunden haben, aber auch schon bei der Obduktion kein Anhalt für eine Rußeinatmung, war eigentlich recht klar, dass der Brand als Todesursache keine Rolle mehr spielen konnte.
Das sind die Einschätzungen des Fachmanns und das ging jetzt auch ziemlich schnell, finde ich. Damit wir das ein bisschen genauer verstehen, lass uns mal diese einzelnen Ergebnisse noch mal Schritt für Schritt zusammenfassen. Was haben die Rechtsmediziner da herausgefunden?
Ja, gerne. Also wir haben ja gerade von dem sogenannten Monokelhämatom gehört. Darunter kann man sich einen großen Bluterguss kreisrund um das Auge vorstellen. Und Herr Professor Dettmeier berichtete noch, dass es Spuren von Gewalt am Hals und an den Rippen gegeben hatte. Also die waren beispielsweise gebrochen. Und auch bei dem Blick in den Mund des Opfers fielen dem Rechtsmediziner Verletzungen der Schleimhaut und des Mundvorhofes auf, die er so auch gar nicht jetzt durch den Brand erklären konnte, so hat er uns das gesagt. Und dass das eher klassische Verletzungen sind, wie sie bei einer Auseinandersetzung entstehen können, etwa durch Schläge etc. Und was auch eher für eine Auseinandersetzung gesprochen hatte, so hat es uns Herr Professor Dr. Dettmeier auch noch berichtet, war, dass er winzig rote Punkte in den Augen entdeckt hatte.
Und damit können die Rechtsmediziner ganz genau die Todesursache eingrenzen.
Es wurde dann eindeutig, als wir die Zeichen der Halskompression gefunden haben, und zwar in Form von Blutstauung. Das kann man dann sehr schön sehen an den Augen, wenn dort feine punktförmige Blutungen auftreten. Das ist der Nachweis, dass zu Lebzeiten es zu einer heftigen Blutstauung kam, und zwar als Folge der Halskompression. Und dann sind sie bei dem Ergebnis, Todesursache ist hier Erwürgen oder Erdrosseln.
Sagt der leitende Gießener Rechtsmediziner Professor Reinhard Dettmeier. Also es steht fest, hier muss es sich um Fremdeinwirkungen Wirkung handeln. Erich N. ist Opfer einer Gewalttat geworden. Die Wohnung in der Sudetenlandstraße ist nun tatsächlich ein Tatort. Was passiert denn da weiter?
Ja, die Wohnung ist am Tag der Tat natürlich versiegelt worden von der Polizei und wird jetzt daraufhin immer wieder geöffnet und es wird erneut nach Spuren gesucht, jetzt in diesem Fall etwa, die auch auf einen Kampf hindeuten könnten. Und bei der Spurensuche war es natürlich, wie man sich vorstellen kann, ziemlich schwierig für die Beamten, weil wir müssen uns vorstellen, wir sind hier an einem Brandort, also hier hat eine Wohnung gebrannt, es ist alles verrußt, das heißt, überall hatte sich dieser schwarze Staub vom Feuer abgesetzt.
Hauptkommissar Marcel Schäfer erklärte uns gemeinsam mit Staatsanwalt Thomas Hauburger, wie groß der Aufwand dabei gewesen ist.
Diese Spurensicherung hat über mindestens eine Woche gedauert. Jeder Raum wird von den Kollegen umgekrempelt. Alles wird mitgenommen, was möglicherweise der Täter angefasst haben könnte, weil er als möglicher Spurenträger in Frage kommt.
Es gab tatsächlich erste Hinweise, die auf eine Durchsuchung der Wohnung hingedeutet haben. Und zwar gab es im Büro dieser Wohnung eine kleine Schreibtischschublade, die aufgebrochen erschien. Und zum anderen gab es eine größere Kiste, die umgestülpt auf dem Boden gelegen hat. Ansonsten haben wir aber keine eindeutigen Hinweise am Anfang gefunden dafür, dass etwas entwendet worden ist.
Insbesondere wurden keine Fingerspuren gefunden. Was sie aber gefunden hatten, was für uns alle total verrückt war, dass das überhaupt gefunden wurde, waren zwei Haare, die in einer Holzkiste im Büroraum festgestellt wurden von den Kollegen, wo man sich schon ein Stück weit Hoffnung gemacht hat, weil diese Holzkiste vom Täter definitiv ausgeschüttet worden war und möglicherweise er bei diesem Ausschütten, bei diesem Werkeln mit dieser Kiste möglicherweise Haare verloren hat.
Die gefundenen Haare werden zur weiteren Untersuchung ins Landeskriminalamt gebracht. Warum musste Erich N. sterben? Wer steckt hinter dieser Tat? Seit dem Auffinden der Leiche sind inzwischen 14 Tage vergangen. Die Ermittlungen kommen aber kaum voran. Jeden Tag von Montag bis Sonntag ist die Soko Riconelli im Einsatz, geleitet von Hauptkommissar Marcel Schäfer.
Zu diesem Zeitpunkt waren 60, 70 Leute etwa vernommen worden aus dem direkten Umfeld von Erich N. Alle haben Alibis nachweisen können, haben Speichelproben abgegeben. Keine heiße Spur. Wir hatten keine Person, die, wo man sagen würde, die lohnt es sich genauer zu betrachten, sodass wir eigentlich nach 14 Tagen auf einem Stand waren, der gegen Null ging.
Und das, obwohl ein irre großer Aufwand betrieben worden ist in dieser ganzen Zeit, haben denn die Ermittler eine Vermutung, um wen es sich bei dem Täter handeln könnte?
Ja, es dreht sich für sie natürlich um die zentrale Frage, wer erwürgt hier möglicherweise mit bloßen Händen den ehemaligen Zauberer Riconelli? Und ja, aufgrund dieser brutalen Gewalt, mit der er umgebracht worden sein muss, gehen die Ermittler zu diesem Zeitpunkt eher auch von einem männlichen Täter aus, so hatten sie es uns berichtet. Doch es kommt anders, denn ne, wie ja der Titel der Folge schon erahnen lässt, sind wir hier auf einer Spur einer Serienmörderin.
Marcel Schäfer erklärt, wie er und seine Kollegen nun dabei vorgehen.
Jetzt ging es darum, dass wir einen weiteren Kreis gezogen haben, um weitere Personen zu überprüfen, die irgendwann in der Vergangenheit mit Erich N. Kontakt hatten. Personen, die in diesem Mehrfamilienhaus gewohnt haben und mittlerweile weggezogen waren. Im Zuge dieser Ermittlungen wurden auch diese Leute befragt. Hier kam dann der Fokus auf eine Person, die mittlerweile in Aachen wohnhaft war. Sie war bereits im Jahr 2015, also gut ein Dreivierteljahr vor dieser Tat, aus dieser Wohnung weggezogen.
Diese Person, von der er spricht, ist eine ehemalige Nachbarin. Tuba S. ist in den Fokus der Ermittler geraten, damals 34 Jahre alt. Wie nimmt die Polizei Kontakt mit ihr auf?
Tuba S. wohnt mittlerweile nicht mehr in Gießen. Sie ist nach Aachen gezogen und wird am 25. April 2016 hier in Aachen auf die Polizei vorgeladen und soll als Zeugin aussagen im Fall Riconelli. Marcel Schäfer erzählte uns, dass Tuba S. gegenüber seinen Kollegen nicht wirklich den Eindruck machte, dass sie hier möglicherweise ja der potenziellen Täterin gegenüber gesessen hätten. Ganz im Gegenteil, so erzählte er uns, sie hätte sehr plausibel angegeben, wo sie an diesem Wochenende gewesen wäre und ja, warum sie auch zu dieser Tatzeit ja gar nicht da anwesend gewesen wäre. Seltsamerweise war sie aber am Wochenende des Brandes in Gießen und auch in der Sudetenlandstraße. Sie hat nämlich eine Freundin besucht, mit der sie gemeinsam auf ein Konzert gehen wollte. Aber mit Erich N. habe sie seit dem Wegzug aus Gießen keinen Kontakt mehr gehabt und auch seine Wohnung hätte sie seit diesem Zeitpunkt auch nicht mehr betreten. Sie gibt dann an, dass sie in einer Spielothek in Licht gewesen sei, gegen 17 Uhr an diesem Tag. Und ja, es kommt nicht zu einem richtig konkreten Verdacht gegen sie. Und sie wird dann noch nach einer freiwilligen Speichelprobe zum DNA-Abgleich gefragt. Ja, und dem willigt sie auch dann ein.
Das ist aber besonders ungewöhnlich, denn sie ist ja Zeugin zu diesem Zeitpunkt. Wieso gibt sie denn als Zeugin freiwillig eine DNA-Probe ab?
Ja, da lässt sich jetzt natürlich nur spekulieren von uns beiden jetzt hier an dieser Stelle. Vermutlich hat sie vielleicht gedacht, dass ihr Alibi von der Polizei geglaubt wird. Tuba S. hatte nur kleinere Vorstrafen. Sie hatte zum Beispiel mal 2014 3.000 € Bargeld von ihrem damaligen Nachbarn und hier dem späteren Opfer, in dem Fall Erich N., gestohlen. Der zeigte sie damals an, aber die Sache war ja damit erledigt. Also sie war jetzt nicht mit großen Gewalttaten in Berührung gekommen bisher.
Also wir haben schon erwähnt, sie gibt an, dass sie in einer Spielothek in Lich gewesen sei um 17 Uhr. Wie weit ist das denn entfernt vom Tatort?
Die Kleinstadt Lich, die liegt ungefähr 15 Kilometer von Gießen entfernt. Also man fährt ungefähr, würde ich sagen, 25 Minuten mit dem Auto von dieser Spielothek zu der Wohnung von Erich N. Und die Ermittler schätzten ungefähr, dass 17 Uhr eine tatrelevante Zeit gewesen sein könnte, in der Erich N. getötet worden sein könnte. Und deshalb ist natürlich diese Angabe von Tuba S., dass sie um 17 Uhr in dieser Spielothek war, natürlich äußerst bedeutsam und deswegen wollen sie dieses Alibi hier auch überprüfen. Wie sind sie damals auf 17 Uhr als Tatzeit gekommen? Sie hatten unter anderem die Login-Daten von Erich N. in einem Internet-Chat ausgewertet, wo er sehr aktiv war. Und dort konnten sie feststellen, ja, dass gegen 17 Uhr circa diese Aktivitäten abrupt von ihm aufhörten. Deswegen deutete vieles darauf hin, dass sich die Tat bereits einen Tag vor dem 3. April ereignet hatte, also einen Tag bevor der Brand dann ausbrach.
Dazu der Staatsanwalt Thomas Hauburger.
Wir konnten sehen, dass er gegen 17 Uhr noch aktiv online gewesen ist und konnten dann sehen, dass danach aber die Kommunikation abbrach. Genauso war es gewesen, dass eine halbe Stunde später eine Bekannte das Opfer angerufen hatte, aber seltsamerweise der Mann nicht mehr ins Telefon gegangen ist, sodass wir dann davon ausgegangen sind, naja, die Tatzeit dürfte am ehesten gegen 17 Uhr sein, und zwar Samstag 17 Uhr.
Also wo war Tuba S. am Samstag, den 2. April 2016 gegen 17 Uhr? Ist sie tatsächlich in einer Spielhalle gewesen?
Ja, dazu befragen die Ermittler die Spielothekangestellten in Lich, die hier an diesem besagten Samstag Dienst hatten. Und sie erinnern sich tatsächlich auch an Tuba S. und beschreiben sie als einen regelmäßigen Gast. Aber an ein genaueres Datum, so hatten es uns die Ermittler berichtet, konnten sie sich jetzt auch nicht mehr erinnern. Aber sie wussten noch etwas von einer Geldabhebung von Tuba S. Dafür habe sie extra damals die Spielothek verlassen.
Kann Tuba S. denn beweisen, dass sie zur Tatzeit, also am 2.4. Geld abgehoben hat?
Ja, dafür legt sie zumindest der Polizei einen Kontoauszug vor, um diese Uhrzeit mit 17 Uhr zu belegen. Dieser Kontoauszug zeigt, dass sie ja 50 € an diesem Tag abgehoben hätte. Doch die Ermittler sind ein bisschen skeptisch, schauen genauer auf den Kontoauszug und entdecken dann, dass das Datum irgendwie seltsam aussieht. Und die Ermittler stellen dann die Vermutung auf, ja, dass vielleicht hier an diesem Kontoauszug was manipuliert worden sein könnte. Und um das zu überprüfen, fragen sie bei der Bank nach. Und tatsächlich, die Geldabhebung, die Tuba S. hier angegeben hatte, fand bereits einen Tag vor dem Brand bei Ricconelli statt, also schon am 1. April 2016.
Soko-Leiter Marcel Schäfer und seine Kollegen werden also misstrauisch und sie bekommen dann auch Einblick in weitere Details.
Es fielen zwei weitere Kontobewegungen auf, die beide am Tatnachmittag des 2.4. von Tuba S. getätigt worden waren. Das waren zum einen ein Kauf von Einweghandschuhen in einem Obi-Baumarkt in Gießen und in einem nahegelegenen Rewe-Markt, wo von Tuba S. zwei Bierflaschen und eine Plastiktüte erworben wurden und jeweils mit dieser EC-Karte bezahlt wurde.
Vielen 4 Wochen nach der Tat kommen die Ermittlungen also voran. Tuba S. ist bisher eine Zeugin in diesem Fall, aber sie gerät nun unter Tatverdacht. Die Ermittler wollen ihre DNA-Probe, die sie ja freiwillig abgegeben hat, mit den Spuren an der Leiche vergleichen. Kann Tuba S. also überführt werden? Ist sie die Mörderin? Hat sie Erich N. tatsächlich in seiner Wohnung mit bloßen Händen erwürgt und dabei ihre Spuren hinterlassen?
Ja, zur Klärung dieser Frage kommt erneut die Gießener Rechtsmedizin hier mit ins Spiel. Und sie haben auch zum Beispiel die Fingernägel von Erich N. untersucht. Denn unter den Fingernägeln können sich zum Beispiel, wenn es zu einem Kampf kam, fremde Hautpartikel befinden. Das entsteht dadurch, wenn sich das Opfer quasi wehrt gegen den angreifende Person, ihn angreift, kratzt etc. Und so gelangt dann diese Fremd-DNA eines möglichen Täters hier unter die Nägel eines Opfers. Ja, und tatsächlich können sie am linken Finger von Erich N. eine fremde DNA finden. Und sie können sie abgleichen und der Treffer ist Tuba S.
Und es werden auch die Haare untersucht, die da am Tatort gefunden worden sind, ins Landeskriminalamt gebracht worden sind. Worum geht's da nochmal?
Ja, da gab es eine auffällige Holzkiste, die umgedreht am Tatort lag aus dem Schreibtisch von Erich N. Also sie sah danach aus, als wäre sie ausgeschüttet worden. Ja, und hier konnte die Spurensicherung der Kriminalpolizei hier in Mittelhessen tatsächlich 2 Haare finden, die nicht von Erich N. waren. Es gab jetzt also dann diese Hoffnung, dass diese Haare vielleicht vom Täter stammen könnten. Und diese Haare wurden daraufhin untersucht, aber die Ernüchterung kam relativ schnell, denn beide Haare hatten keine Wurzel mehr und somit war eine DNA-Bestimmung ohne Haarwurzel relativ schwierig zu diesem Zeitpunkt erstmal.
Aber es gibt einen DNA-Abgleich mit den Fingernägeln, die wir gerade schon besprochen haben. Tuba S. wird nun zu einer Beschuldigten. Und um sie mit diesem Vorwurf des Mordes zu konfrontieren, auch das Motiv herauszufinden, fährt der Soko-Leiter Marcel Schäfer Ende Mai 2016 nach Aachen. Es geht um eine Festnahme und er beschreibt, wie er auf die mutmaßliche Mörderin getroffen ist.
Das ist ja für uns das Momentum schlechthin, dass wir sagen, okay, was sagt sie zu diesen ganzen Ungereimtheiten, die im Rahmen der Ermittlungen aufgetreten waren? Super spannend für uns. Wie wird sie reagieren? Für mich als Person würde ich sagen, dass Tuba S. Ganz unscheinbar auf mich wirkte. Ja, sie machte sogar Späße. Ja, ich habe mir zu Beginn der Vernehmung, weiß ich noch genau, kurz an die Brust gefasst gehabt, weil sie irgendwie gedrückt hatte. Auf jeden Fall hat sie süffisant gelacht, von wegen, haben Sie mit dem Herz Probleme. Also sie war ganz locker und man hatte nie den Eindruck, dass da eine Mörderin vor einem sitzt. Wir haben uns hingesetzt, ich habe ein Diktiergerät auf den Tisch gestellt. Sie hatte sich eine Geschichte zurechtgelegt, was an diesem Wochenende passiert war, konnte Ungereimtheiten wieder klären und verfiel in einen mehr oder weniger Monolog, in einen einstündigen Monolog, wo wir so gut wie keine Frage stellen mussten, was eigentlich für eine polizeiliche Vernehmung untypisch ist. Und am Ende dieser Stunde sagte so, ich bin jetzt fertig, das war's ja dann, jetzt ist ja alles geklärt.
Diese Vernehmung findet auf einem Aachener Polizeirevier statt. Zum ersten Mal begegnet Hauptkommissar Marcel Schäfer, also persönlich, der Tatverdächtigen. Was erklärt sie denn da im Detail?
Ja, wie gerade von Herrn Schäfer gehört, redet sie fast nur alleine im Monolog. Also trägt ihre Geschichte den Ermittlern erstmal einfach nur vor. Und sie erzählt, sie habe sich schon bereits seit dem 1.4., also das ganze Wochenende in Gießen aufgehalten und habe sich einfach in den Tagen vertan. Also sie revidiert da ihre vorherige Aussage, die sie getroffen hatte. Aber sie blieb dabei, dass sie an diesem Wochenende Erich N. nicht gesehen habe und auch nicht in seiner Wohnung gewesen sei. Und seit ihrem Auszug 2016 aus der Sudetenlandstraße keinerlei Kontakt mehr zu ihm gehabt habe und sie mit der Tötung an Erich N. nichts zu tun hätte.
Und sie lügt ja ganz offensichtlich, wenn wir die Spurenlage betrachten. Wie geht der Hauptkommissar Marcel Schäfer damit um?
Ja, die Ermittler halten Tuba S. ihre Ermittlungsergebnisse vor, die sie bisher jetzt gesammelt haben. Und Marcel Schäfer berichtete uns, dass sie zusehend unruhiger auf dem Stuhl hin und her rutschte, sie aber weiter dabei blieb, dass sie mit der Tötung nichts zu tun gehabt hätte. Und die Ermittler entscheiden dann, die Vernehmung an dieser Stelle abzubrechen und Tuba S. in das Polizeigewahrsam zu verbringen. Also konkret, sie wird dann von Aachen mit nach Gießen genommen, dem Haftrichter hier vorgeführt und anschließend auch dann in Untersuchungshaft genommen. Und Parallel wird hier noch dann die Wohnung von Tuba S. untersucht.
Dieses bemerkenswerte Verhalten beobachtet auch der Staatsanwalt Thomas Hauburger.
Das Einzige, was mich verwundert hatte, dass sie ob dieses unfassbar schweren Vorwurfs, nämlich besonders schwere Brandstiftung plus Raubmord, und dem Gedanken, dass sie doch jetzt in Untersuchungshaft geht, sie war vorher noch nie in Untersuchungshaft gewesen oder überhaupt im Gefängnis, dass sie doch so teilnahmslos gewirkt hat.
Was dann aber kam, hat uns schon mehr oder weniger überrascht, wenn nicht sogar geschockt, was dann auf uns zukam. Ja, wir sind fast vom Stuhl gefallen, weil wir das irgendwie nicht in unseren Überlegungen mit in Betracht gezogen haben, dass wir es hier mit einer Serienmörderin zu tun haben und wir in dem Moment überhaupt nicht abschätzen konnten, welchen Umfang dieses Verfahren jetzt noch annehmen wird. Ja, lief es mir schon so ein bisschen eiskalt den Rücken runter.
Staatsanwalt Hauburger und Soko-Leiter Marcel Schäfer wird nun klar, mit wem sie es hier zu tun haben, denn bei der Durchsuchung der Wohnung von Tuba S. kommt eine neue Dimension ans Licht. In Aachen hat sie zuletzt gewohnt, dort finden die Beamten zwar keine Hinweise auf das Verbrechen in Gießen, machen dafür aber einen Fund, der alles verändern wird. Was finden Sie dort, Markus?
Ja, in einer Kommode finden Sie in einer Taschentuchverpackung 2 EC-Karten. Und Inhaber dieser Karten ist nicht Tuba S., sondern eine Dame. Und dieser Name, dieser Dame sagt den Ermittlern erstmal gar nichts. Und sie rufen daraufhin die entsprechende, darauf vermerkte Bank an, die diese Karte ausgestellt hat. Das ist in dem Fall die Sparkasse in Düsseldorf. Und von der Bank erhalten die Ermittler dann eine unfassbare Info. Die Karteninhaberin ist Anfang Mai 2016 tot in ihrer Wohnung gefunden worden. Und auch ihre Mutter ist wohl tot in dieser Wohnung an diesem Tag gefunden worden.
Wir sind hier auf den Spuren einer Serienmörderin in ARD Crime Time. Und die Ermittler fragen sich also jetzt, hat Tuba S. auch in Düsseldorf 2 Menschen ermordet, unbemerkt von der Polizei? Staatsanwalt Thomas Hauburger beschreibt uns den Tatort.
Man muss sich den Tatort in Düsseldorf so vorstellen. Da lagen eine Mitte 50 Jahre alte Frau und ihre Mutter, die über 80 war, tot in der Wohnung. Die ältere Dame war offenbar erdrosselt worden mit einem Halstuch und dahinter lag die Dame, die verdächtigt worden ist, quasi ihre eigene Mutter getötet zu haben im Sinne eines erweiterten Suizids. Und am Tatort fand man Tabletten, fand man Hinweise auf eine psychiatrische Erkrankung dieser Frau und man hat auch sowas wie einen Abschiedszettel, nenne ich es mal, aufgefunden. Da stand drauf, es tut mir leid, Mama, sodass man durchaus erstmal auch dieser These nachgehen musste, ist es ein erweiterter Suizid. Und haben dann festgestellt, dass es offenbar nach dem Tod, der irgendwann am 7.5. am Abend gewesen sein muss, dass noch zu 2 Bargeldabhebungen gekommen sein muss. Nämlich kurz vor Mitternacht, ein Betrag von 220 Euro wurde abgehoben.
Und deshalb gibt es auch Bilder der Überwachungskamera von dieser Bargeldabhebung. Was ist darauf zu sehen?
Ja, man sieht darauf eine Frau, vermeintlich maskiert mit Tüchern und einer Sonnenbrille. Also es ist nicht relativ viel vom Gesicht zu sehen. Aber die Bilder erinnern die Ermittler doch relativ schnell an die beschuldigte Tuba S. Doch dafür brauchen sie Beweise, denn sie holen sich hier Hilfe von einem Anthropologen. Also er soll ein Gutachten erstellen, ob von der Statur, der Gangart, den Gesichtszügen etc., also anhand dieser Aufnahmen, was es da an Bildmaterial gab, aus dieser Überwachungskamera, ob es sich hier um Tuba S. auch wirklich handeln könnte. Und dieser Gutachter bestätigt am Ende die Vermutung der Ermittler, dass diese Person auf diesen Kameraüberwachungsbildern Tuba S. sein könnte. Die Ermittler gehen dann davon aus, dass Tuba S. diese beiden Damen ausgeraubt haben könnte und das Ganze wegen 220 Euro an einem Bankautomat, die sie später abgehoben hat, und etwas Goldschmuck. Also danach sieht es momentan aus, dass diese Damen deswegen sterben mussten.
In Düsseldorf hat die Polizei aber keine Einbruchsspuren gefunden und sie geht auch bisher von einem erweiterten Suizid aus. Jetzt aber mit den Ermittlungen aus Gießen sieht es danach aus, dass Tuba S. erst in Gießen ihren ehemaligen Nachbarn ermordet hat und dann auch für die Tat in Düsseldorf Anfang Mai verantwortlich ist. Wie ist das beides einzuordnen?
Ja, also was da ans Licht kommt, ist wirklich äußerst perfide, denn die Tat in Düsseldorf passierte wenige Tage nach der ersten Zeugenbefragung von Tuba S. im Fall Ricconelli. Also sie war schon quasi gewarnt, dass die Polizei hier in dem Fall ermittelt, sie jetzt auch schon als Zeugin befragt hatte. Also nachdem Tuba S. mit den Gießener Ermittlern über den Fall Ricconelli gesprochen hatte. Und für die Ermittler stellt sich jetzt die Frage, kann das wirklich sein? Fühlt sie sich so sicher? Also ist hier Tuba S. so eine eiskalte Serienmörderin? Geht sie wirklich einen Doppelmord, obwohl die Kriminalpolizei schon mit ihr in Kontakt steht und sie auch ja wusste, dass sie der Polizei hier ein falsches Alibi präsentiert hatte? Tuba S. streitet aber diese Taten in Düsseldorf auch erstmal kategorisch ab. Sie habe in Düsseldorf nur eine Freundin besucht, sagt sie gegenüber den Ermittlern. Und sie sagt, dass sie nachmittags nach einem Streit, den sie hatte mit der Freundin, hier auch auseinandergegangen wären. Also die Freundin sei in den Urlaub geflogen und Tuba S. sei allein in Düsseldorf zurückgeblieben.
Das sind also die Fragen, die du schon angesprochen hast. Warum sollte eine junge Frau mehrere Menschen eiskalt ermorden? Fragen nach dem Motiv, die beschäftigen natürlich auch die Ermittler weiter.
Die Frage nach dem Motiv haben wir uns natürlich auch gestellt. Gerade weil es so schier unglaublich schien, dass eine junge Frau Raubmorde aus Wohnungen begeht. Deshalb haben wir die Finanzen von der Beschuldigten untersucht und haben gemerkt, dass sie in finanzieller Not war.
Dass sie Tuba S. vor den Taten 72 Anfragen an Kreditinstitute gestellt hat, um einen Kredit zu bekommen.
Sodass wir gesagt haben, naja, warum begeht man einen Raubmord? Aus Habgier, weil man zu Geld kommen will.
Also das Motiv können die Ermittler mit Blick auf die finanziellen Schwierigkeiten eingrenzen. Und in der weiteren Arbeit rekonstruiert dann die Polizei den Tathergang in Düsseldorf. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir gehen später auch noch darauf ein, was über den Tathergang in Gießen ermittelt worden ist. Aber wir bleiben jetzt erstmal beim Vorgehen in Düsseldorf. Lässt sich hier eine Verbindung zwischen Täterin und den Opfern herstellen?
Nein, überhaupt nicht. Also es scheint wirklich so, als seien die zwei Damen reine Zufallsopfer gewesen. Die Ermittler haben keinerlei Hinweise, so hatten sie es uns gegenüber berichtet, darauf finden können, dass sie sich in irgendeiner Art und Weise gekannt haben könnten. Also Tuba S. trifft an diesem Tag die ältere Dame zufällig auf der Straße und vermeintlich fällt sie ihr auf durch ihren auffälligen Goldschmuck, den sie getragen hatte da. Und sie bietet ihr dann wohl die Mithilfe an, ihre Einkäufe in die Wohnung zu tragen, gelangt so in die Wohnung, erdrosselt die 86-Jährige mit ihrem Schal und nimmt ihr dann den Schmuck ab. So ungefähr kommt die Polizei am Ende ihrer Ermittlung zu dem Ergebnis. Dann kommt wohl noch die Tochter nach Hause. Tuba S. schlägt auf sie ein, verabreicht ihr ein Schlafmittel und entlockt ihr dabei noch die PIN-Nummern für die EC-Karten. Also zu diesem grausigen Ergebnis kommen hier die Ermittler. Im Anschluss hätte sie sie dann mit einem Kissen erstickt und mit den Tabletten, dem Abschiedsbrief hier einen erweiterten Suizid hier von Mutter und Tochter versucht vorzutäuschen, was ja die damaligen Ermittler der Kriminalpolizei in Düsseldorf auch zunächst erstmal nicht in Frage stellten.
Also jetzt gemeinsam mit den Ermittlungen aus Gießen lässt sich feststellen, das ist eine Inszenierung gewesen. Auf den Mord in Gießen folgt ein Doppelmord in Düsseldorf. Dazu die Einschätzung vom SOKO-Leiter Schäfer.
Es war ja so, dass der erste Kontakt mit ihr am 28.04. war, also ungefähr eine Woche vor der Tat in Düsseldorf. Wie man dann noch diese Tat ausführen kann, die Frage stell ich mir noch heute. Ne? Warum? Hat sie da nicht gesagt, okay, das mit Erich N. ist eine Sache, da gibt es vielleicht auch ein Rachemotiv, was da vielleicht Hintergrund sein könnte, aber warum macht sie eine Woche später so ein schwerwiegendes Delikt, ein Doppelmord in Düsseldorf noch? Ja, bis heute für mich ein Rätsel, ja, wie sie so weit gehen konnte, ja.
Also der Hauptkommissar ist auch ziemlich ratlos, wie man so eiskalt vorgehen kann. Gibt es denn dazu eine Aussage der Beschuldigten?
Nein, nichts. Also die Ermittler berichteten uns hier weder von einer Aussage der Beschuldigten, keinen Geständnissen, auch keine anderen Tatzeugen. Der Fall bleibt also kompliziert, ja, da es keine direkten Beweise gibt. Aber es gibt eine Reihe von Indizien, die dafür sprechen, dass sie sowohl in der Wohnung in Gießen und auch in der Wohnung in Düsseldorf war.
Und auf diese Indizien setzt Staatsanwalt Hauburger in seiner Anklage.
Wenn man als Staatsanwalt zu der Erkenntnis kommt, dass das ausreicht, um jemanden der angeklagten Tat zu überführen, dann klagt man die Person an. In dem Fall gab es für mich nur eine richtige Rechtsfolge und das war die Beantragung einer lebenslangen Freiheitsstrafe, die Anordnung der besonderen Schwere der Schuld und die Anordnung der Sicherungsverwahrung.
Am 17. Januar 2017 beginnt der Prozess gegen Tuba S. am Landgericht Gießen. Das öffentliche Interesse ist ziemlich groß, denn weibliche Serienmörder sind in Deutschland sehr selten. Für den Staatsanwalt ist das keine leichte Aufgabe. Reichen die Indizien?
Bei solchen aufsehenserregenden Indizienprozessen ist man, ich nenne es positiv angespannt. Das hängt damit zusammen, dass nicht nur eine große mediale Aufmerksamkeit da ist, sondern dass letztendlich ja die eigene Ermittlungsarbeit ab jetzt auf dem Prüfstand steht.
Die Ermittlungsarbeit von Thomas Hauburger, und er hat das Ganze in einer Anklageschrift auf 50 Seiten zusammengefasst. Wir haben auch schon über den Tathergang in Düsseldorf gesprochen. Wie beschreibt er denn den Ablauf der Tat in Gießen?
Ja, Tuba S. habe sich vor der Tat in einem Baumarkt und in einem Supermarkt jeweils Einweghandschuhe und 2 Flaschen Bier gekauft. Das ergaben Kontoermittlungen und auch Auswertung von Kassenbelegen. Und mit diesen Dingen geht sie ungefähr nach 16 Uhr in die Sudetenlandstraße zu Erich N. Und vermutlich hat sie sich dann mit diesen 2 Flaschen Bier für ein gemeinsames Bier in der Wohnung den Zutritt verschaffen können, sodass Erich N. ihr auch bereitwillig die Tür geöffnet hatte. Dann gegen 17 Uhr kam es dazu, dass sie auf Erich N. eingeschlagen habe, ihn gewürgt habe und ihn somit auch getötet hätte. Und anschließend hätte sie die Wohnung durchsucht, Schlüssel, Laptop von Erich N. hier mitgenommen. Tuba S. ist dann nach der Tat, so haben es die Ermittler dann für sich festgehalten, erstmal wieder zu einer Freundin nach Gießen gegangen, die unweit von Erich N. wohnte. Die Freundin fährt am Abend noch auf ein Konzert, doch Tuba S. fährt nicht mit, wie das ja ursprünglich mal geplant war, sondern sie kommt wieder zu der Tatortwohnung und legt ein Feuer in dieser Wohnung, um vermutlich Spuren zu beseitigen. Die Nacht verbringt sie dann bei der Freundin hier um die Ecke von dem Tatort.
So steht es in der Anklageschrift. Das sind schwere Vorwürfe. Wie reagiert Tuba S. darauf? Das hat die Staatsanwaltschaft, der Staatsanwalt Thomas Hauburger, selbst im Gerichtssaal beobachten können.
Die Angeklagte selbst hat vom Beginn der Hauptverhandlung an ja zu den Vorwürfen geschwiegen. Anfangs hat sie schon etwas angespannt gewirkt, aber im weiteren Verlauf wirkte sie eher teilnahmslos. Bei der Sachverständigenbegutachtung kam heraus, dass die Angeklagte offenbar an psychopathischen Wesenszügen leidet. Und da hat der Gutachter gesagt, genau das ist das, was sie gefährlich macht. Das wirklich ultimative, entscheidende Beweismittel, beispielsweise ein Zeuge, der sie aus der Wohnung hat rausgehen sehen oder dergleichen, konnten wir nie ermitteln, sodass es ein sehr komplexes Indiziengeflecht bis zum Ende des Verfahrens geblieben ist. Aber wir waren aufgrund der Summe dieser Indizien fest davon überzeugt, dass sie die Täterin ist.
Die Beweisaufnahme dauert nun fast ein Jahr und das Urteil fällt im Januar 2018. Es gibt eine lebenslange Freiheitsstrafe. Wie in der Anklage gefordert, wird auch im Urteil die besondere Schwere der Schuld festgestellt und eine Sicherungsverwahrung angeordnet. Was bedeutet das denn für Sie?
Ja, das bedeutet, dass Tuba S. Sehr wahrscheinlich nicht mehr wirklich viel Lebenszeit in Freiheit verbringen wird. Denn solange sie noch als gefährlich gilt, wird sie weiter inhaftiert sein. Und selbst wenn ihre Haftstrafe mal abgesessen sein sollte, kommt sie eben in die angeordnete Sicherungsverwahrung. Also eine vorzeitige Haftentlassung ist hier eigentlich so gut wie unmöglich.
Dieser Fall ist ja besonders aufsehenerregend gewesen. Wir haben es schon gerade beschrieben, rund um den Prozess natürlich. Denn Frauen werden ja in der Regel oft als weniger gewalttätig wahrgenommen. Wie ist denn deine Bilanz dieses Falls, Markus?
Ja, der Fall lässt einen persönlich auch nicht wirklich los. Also mit welcher Kaltblütigkeit hier Tuba S. vorgegangen ist, 3 Menschen getötet hat nacheinander und das alles wegen ein paar 100 Euro, ein bisschen Goldschmuck und einem Laptop. Also das ist ja wirklich Wahnsinn, wenn man sich das mal so überlegt. Was noch hinzukommt, ist, dass bei Tuba S. auch noch alte Fotokameras gefunden wurden und deren Herkunft ist bis heute unklar. Also sie wirken jetzt auf mich so, als könnten sie aus einem Erbbestand oder von älteren Menschen stammen. Da kommt natürlich sofort der Gedanke auf, gibt es hier vielleicht sogar noch weitere Taten, weitere Morde, weitere Opfer? Also könnten diese Kameras auch Diebesgut sein? Das bleibt natürlich alles jetzt Spekulation. Am Ende in unserer Doku gibt es auch Aufnahmen von diesen Kameras, weil die Ermittler natürlich sich immer noch fragen, wo sind diese Kameras her? Wer kann uns Hinweise dazu geben? Wer erkennt diese Kameras? Weil das könnte vielleicht Hinweise geben auf weitere Taten, hinter denen auch Tuba S. stecken könnte.
Und vielleicht können Sie den entscheidenden Hinweis geben, liebe Hörerinnen und Hörer. Das Ganze sehen Sie in der ARD-Mediathek auf den Spuren einer Serienmörderin, auch als Link in unseren Shownotes zu diesem Podcast. Dieser Film ist von Markus Cebula. Dankeschön, Markus, dass du uns an deiner Recherche nochmal teilhaben lassen hast.
Sehr gerne, Felix.
Und jetzt haben wir noch eine Podcast-Empfehlung für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Bei den vielen politischen Debatten ist es ja gerade nicht ganz leicht, den Überblick zu behalten. Der Podcast Wahlkreis Ost beobachtet das politische Geschehen und gibt Orientierung. In der neuen Folge hören Sie die aus Leipzig stammende Historikerin und Demokratieforscherin Ulrike Gatzka. Eines ihrer Themen Warum fühlen sich die Bürger, vor allem im Osten, immer weniger durch die Politik repräsentiert? Und was muss sich ändern? Wahlkreis Ost mit Anja Meyer und Malte Pieper finden Sie werbefrei in der ARD Audiothek. Den Link gibt es in unseren Shownotes. Ich bin Felix Gebhardt und den Podcast ARD Crime Time erreichen Sie unter crimetime@mdr.de.
Das war ARD Crime Time. Produziert vom Mitteldeutschen Rundfunk.